der Schwarzenegger war bei mir unten, der Al Pacino war bei mir unten, die Meghan Markle war bei mir unten, bevor sie verheiratet waren, mit dem Prince Harry. Und mittlerweile darf man noch Prince sagen, weiß ich nicht.
Wir wissen, wenn es meinst.
Ja, Will Smith.
Britische also, Königsfamilie.
Britische
Königsfamilie. Ehemalige Königsfamilie.
Ehemalige Königsfamilie,
genau. Bei denen ist das Paar zumindest.
Ja. Es ist schon, für so eine kleine Insel ist sehr viel Power. Wir haben im Blue, also das war ein reines Abendrestaurant, also wir haben nur Dinner offen gehabt und Plätze bis zu 120.
120? Ja. Gratuliere.
Also es war schon ein amerikanisiertes Feindeining, sage ich es einmal. Kurze Anekdote, also wie ich das erste Mal rein bin, das war irgendwann einmal Ende November 2013, da war ein Koch in der Küche um 6:30 in der Früh und der hat wenig Kassen. Und ich habe mir gedacht, das ist der Personalkoch, weil der hat einfach in so 50 Liter Töpfe gekocht. Ich habe gedacht, der macht das Personalessen, dabei war das der Chef Saucier, aber nur fürs Mittagsservice. Ja. Und da bin ich mal draufgekommen, okay, da geht es richtig ab. Ja. Amerika ist anders im Sternebereich, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
Was bringt dich nach Wien?
Ist Mandarin Oriental.
Du wirst der Küchendirektor, also die Verantwortung über die Küchenausrichtung sein.
Ja.
Gibt es da schon Ideen, was für Restaurants geplant sind?
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wilshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, der Wahnsinn. Ich darf euch heute wieder aus dem einzigen Lifestyle-Hotel Wiens begrüßen, aus dem So Vienna. Gemeinsam mit unserem Schaumweinpartner Schaumweinkontor habe ich auch was zu trinken mitgebracht und darf ganz herzlich begrüßen den Thomas Seyfried. Thomas.
Servus,
du bist Max. Der beste Koch der Karibik gewesen. Du hast im Ritz-Carlton gearbeitet, hast mit Eric Ribert wirklich lang zusammengearbeitet und so sehr eng. Und jetzt bist du wieder zurück in Wien. Wir sprechen nachher darüber, was du jetzt in Wien eigentlich vorhast. Aber wie ist es in Wien? Ist es kalt?
Nein, kalt nicht. Erst einmal danke für die Einladung. Es war kalt, wie ich gekommen bin. Also ich bin Ende Jänner gelandet, da hat es mich schon ein bisschen hergeflasht einmal am Anfang. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab das Hase eigentlich nie wirklich mögen, ja. Obwohl ich 11 Jahre in der Karibik war. Aber ich war aber der froh, dass ich dann eine Saison habe und dass es dann ein bisschen kälter wird.
Ich komme ja gleich zur ersten Frage, wie wird man Koch, der beste Koch der Karibik?
Ja, das war nicht gleich von Anfang. Also ich habe das 2013 drüben übernommen. Da war das Restaurant schon sehr gut situiert, sage ich mal. Aber es gibt ja drüben, also von den Bewertungen her, es ist natürlich sehr amerikanisiert. Also es gibt jetzt keine Michelin-Bewertung, leider Gottes, in der Karibik. Aber du hast halt den AAA Five Diamonds Award von drüben und dann nach 5-6 Jahren Forbes 5 Sterne.
Mhm, ja. Wow.
Und wir waren die einzigen, was beide Restaurants mit 5 Sterne bewertet gekriegt haben. Deswegen.
Bist du damals als Küchenchef oder Küchendirektor? Direkt gleich rüber?
Ich bin als Küchenchef ins Blue bei Eric Ribert, also so hat es geheißen. Das ist, also war ein Restaurant vom Ritz-Carlton in Grand Cayman. Riesenhotel, 500 Zimmer. 7 verschiedene Restaurants und eben ist Blue, war ist Fine Dining Restaurant und das habe ich 2013 auf meinem Geburtstag am 3. Dezember übernommen. Ja.
Gratuliere.
Danke.
Okay. Und das ist dann auch die restlichen Jahre so geblieben oder hast du dann auch was anderes auch gemacht oder hast du eigentlich immer die Hände?
Ich war immer dort, also es waren die 11 Jahre, waren durchgehend, war in Blue.
Hm. Wie kann man sich das vorstellen? 500 Zimmer, 7 oder 8 Restaurants, so gesagt. Wie viele Plätze habt ihr dann im Blue gehabt?
Wir haben im Blue, also das war ein reines Abendrestaurant, also wir haben nur Dinner offen gehabt und Plätze bis zu 120.
120? Ja. Gratuliere.
Also es war schon ein amerikanisiertes Feindeining, sage ich einmal.
Wie groß, ja. Was war deine größte Küchenbrigade? Wie groß war sie?
Drüben, ich habe in der Küche, habe ich gehabt, immer, also es hat ein bisschen variiert, also zwischen 12 und 15 in der Küche.
12 und 15 ja. Leute.
Aber es war strukturiert, also es war Sonntag, Montag zu, ja. Es war nur am Abend offen, aber ich meine, die 12 bis 15 hast du gebraucht, aber das.
Natürlich.
Ich habe das Glück gehabt, dass das Team eigentlich über die ganzen 11 Jahre ziemlich gleich geblieben ist.
War wo hast du da deine Leute hergehabt?
Überall.
Du aus Österreich jetzt in Karibik, ist jetzt auch nicht der nächste Weg. Aber wo waren
die Küchenchefs? Zum Schluss mein, also Sous-Chef war von der Türkei, Mexiko, Philippines, Frankreich,
Also komplett international.
USA, komplett. Also wir haben einmal ein Team gehabt für zwei Saisonen, da war jeder von einem anderen Land. Also das war komplett. Was auch sehr zum Erfolg dazu beigetragen hat, muss ich sagen.
Viele Einflüsse natürlich wahrscheinlich.
Ja, es ist einfach, ich finde es extrem cool, wenn du sagst, du legst drei Zutaten am Tisch, ist ja egal, was das ist.
Ja.
Aber was halt international erkennbar sind, sage ich jetzt mal so, ja, und jeder kommt eigentlich mit seiner eigenen Geschichte. Ja. Und dann nimmst du die Essenz von ihm aus und dann schreibst du es auf dem Menü. Ja.
Cool.
Das finde ich geil. Natürlich immer mit Erik Rivière seiner Philosophie, aber das ist schon cool, wenn man viel Leute von anderen Ländern hat.
Ja. Voll, die Einflüsse müssen, es ist, wie du sagst, es ist einfach, du kriegst drei gleiche
Zutaten. Ja, und du musst die Leute anders an.
Genau,
und du musst die Leute die Freiheit geben, dass sie mit Sachen kommen.
Jetzt haben wir schon zwei, dreimal erwähnt, Erik Rivière. Wer ist Erik Rivière?
Erik Rivière ist, schnell gesagt, ich glaube, also meiner Meinung nach, und auch, ich glaube, das ist auch die offizielle Meinung von den Leuten, der begnadeste Seafood-Koch der Welt. Sein Flagship-Restaurant natürlich in New York, Le Bernardin, hat seitdem Michelin vertreten ist in New York, seit 2006, glaube ich, wenn das ist, wenn es mich nicht täuscht, 3 Sterne.
Und arbeitet gerne mit Österreichern?
Arbeitet, nein, ich würde nicht sagen gern mit Österreicher, aber sehr wein direkt als Österreicher.
Ja, mit dir auch gearbeitet?
Ja, also Aldo Sohm, super Typ, aber natürlich das Restaurant, also ich werde nie vergessen, wie ich da das erste Mal reingegangen bin, also man ist von Europa so gewöhnt, so die 3 Sterne sind so 20, 25, 30 Sitzplätze und man hat 25 Leute in der Küche stehen und so weiter und so fort. Also wie ich das erste Mal rein bin und gesehen habe, was da reserviert ist, Mittag, haben wir gedacht, wirklich?
Ja. Wirklich jetzt?
Also kurze Anekdote, also wie ich das erste Mal rein bin, das war irgendwann einmal Ende November 2013, da war ein Koch in der Küche um 6:30 in der Früh und der hat Winnie geheißen, ja, also der Name war Winnie, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist der Personalkoch. Weil der hat einfach in so 50 Liter Töpfe gekocht. Ich habe mir gedacht, der macht das Personalessen. Dabei war das der Chef Saucier, aber nur fürs Mittagsservice. Ja. Und da bin ich mal draufgekommen, okay, da geht's richtig ab. Ja. Amerika ist anders im Sternebereich, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Aber die Qualität ist trotzdem
ist
da.
Ist es Amerika oder ist es Manhattan? Oder New York in dem Fall? Oder ist es allgemein sehr, sehr groß, wenn da Sterne sind?
Es hat schon mit New York zu tun, weil ich lebe im Madison Park und so weiter und so fort, ist natürlich, wobei, man muss ja natürlich sagen, im Leben, ja, die schicken 150, 200, 250 teilweise Mittag, aber vor Covid waren dort 80 Leute in der Küche, ja. Und also jetzt? Die Qualität ist trotzdem noch gegeben, aber ja, jetzt nachher sind sie ein bisschen runtergefahren, ja.
Was liegt das? Weil einfach effektiver arbeiten oder?
Vor Covid war es extrem leicht, Leute zu finden in New York, speziell für 3-Sterne-Restaurants. Es hat sich einfach meiner Meinung nach sehr viel verändert. Die Leute, die in der Stadt gewohnt haben, speziell New York, war sehr betroffen von der Covid-Geschichte. Und da sind viele Leute einfach gegangen. Und es ist einfach nicht mehr so leicht, die zu finden. Und ich glaube, dass der Chef dann irgendwie entschieden hat, okay, wir halten es lieber bei London, aber die Qualität muss bleiben. Und das passt, ja. Aber es war jetzt gegenübergesetzt, was man in Europa findet, ist
80 Köche in der Küche.
Ja, 80, ja. Fix. Und dann waren noch teilweise Leute, die was wir dazugeholt haben im Winter, wenn es richtig aufgegangen ist.
Saison ist.
Ja, und das waren auch Weihnachtsfeiern, da sind auch noch Leute dazugekommen, ja. So Tagesarbeiter und so weiter und so fort. Also das ist schon, da ist richtig rundgegangen.
Ja. Wow. Ja. Also es sind ja, wenn man als Zuhörer jetzt, 15 Köche sind ja auch schon eine Nummer, also wenn man es nicht gewohnt ist, aber 80 ist ja fast eine ganze Halle.
Ja, also man muss ja jetzt vergleichen. Also mir auf die Chemist zum Beispiel, wo jetzt nur Abendservice und dann reden wir jetzt, also New York ist Mittag, Abend, jeden Tag.
Und aber nichts mit 2 Schichten, sondern eine Schicht wahrscheinlich durch.
Nein, es gibt schon 2 Schichten. Also ja, okay. Da sind sie ja fair, muss ich sagen. Also das ist da nicht mit 16, 17 Stunden arbeiten, überhaupt nicht. Geht da nicht in New York. Also das ist, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Gesetzen und so weiter und so fort, was man bei uns natürlich auch muss, aber das ist drüben schon. Sie werden schon sehr fair behandelt, die Leute. Also das ist nicht so, dass jetzt da 50, 60 Stunden durcharbeiten muss. Du hast ja die Konzentration nicht in so einem Haus, dass du jetzt 2 Schichten durcharbeitest. Aber es gibt eine Frühschicht und es gibt eine Abendschicht. Ja. Deswegen, wie gesagt vorher, es gibt einen Saucier, der was nur für Mittag die Sauce macht.
Und dann
gibt es 2, 3 Sauciers, die was für am Abend die Sauce machen.
Ja. Geil.
Weil am Abend ist dann doch noch mehr los wie Mittag.
Hast du auch mal durchgekocht?
Ich war jetzt ja, also ich habe mir natürlich vorstellen müssen dort und auch vorkochen in New York und dann, ich war jetzt ja so zwischen 2 bis 4 Wochen in New York, dass ich einfach sehe, was ich neu machen. Ja. Es war nie das Thema, dass ich sage, ich kopiere Sachen oder ich muss Sachen aufschreiben in Cayman, was in New York auf der Karte sind, bis auf 1, 2 Gerichte, das sind seine Standards, die habe ich oben haben müssen.
Ja. Ja.
Aber er ist jetzt kein großer Freund von Signature Dishes, also er mag das überhaupt nicht. Aber es gibt zum Beispiel die Thunfischgänseleber, was er hat, die habe ich auch machen
dürfen.
Müssen dürfen.
Müssen ja. Dürfen.
es zieht die zwischendurch ein bisschen an, aber irgendwie macht das Gericht einfach so viel Sinn, dass du es oben lassen musst. Ja. Ja. Das ist so, er hat selber mal probiert, dass es runtergibt von der Karten, ja, und dann haben wir einfach alle aufschreien angefangen und gesagt, du musst wieder zurück. Und dann hat er nachgegeben und gesagt, ich hätte das wieder zurück. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt können wir wieder zurück zu deiner Stelle, das Restaurant auf die Caymans. Was haben wir da so für Gäste? Ist es ähnlich dann wie in Manhattan oder ist es ganz unterschiedlich?
Es ist sehr ähnlich. Also wir haben sehr viele Leute, was in New York. Es ist ja nur ein 4 Stunden Flug von New York.
Okay, passt. Ja.
Also du hast jetzt im Dezember in New York, ist jetzt gerade die beste. Es geht immer der Wind. Es ist immer, also es hat minus 5 Grad, es fühlt sich an wie minus 25.
Ja.
Da hupfst du schon schnell mal in den Flieger rein und bist auf die Caymans in 4 Stunden. Und Cayman ist einfach, ich war früh in der Karibik unterwegs und Cayman ist einfach von der Qualität her, sage ich, die High-Quality-Insel in der Karibik, meiner Meinung nach. Sie ist sicher, also es gibt sehr wenig Crime, also
ja, Probleme oder Kriminalität.
Probleme, überhaupt nicht Kriminalität. Es ist eine sehr reiche Insel. Ja. Es kann sich jeder so geben, wie er ist. Also du hast jetzt keine hochnäsigen Leute unten. Also wir haben Leute gehabt von Facebook-Vorstände und so weiter und so fort. Die gehen mit der kurzen Hosen essen. Also du hast von extrem... Also
die dort Urlaub machen, müssen auch nicht mehr irgendwas herzahlen.
Genau. Aber es geht da zu extrem populär. Der Schwarzenegger war bei mir unten, der Al Pacino war bei mir unten, die Meghan Markle war bei mir unten, bevor sie verheiratet waren, mit dem Prince Harry. Und mittlerweile darf man noch Prince sagen, weiß ich nicht.
Wir wissen, wenn es meinst.
Ja, Will Smith.
Ehemalige Königsfamilie. Genau. Bei dir ist das Paar zumindest.
Ja. Es ist schon, für so eine kleine Insel ist sehr viel Power, sagen wir so.
Was hat eine kleine Insel? Wie viele Hotels sind auf der Insel oben? Weißt du das circa? Entschuldigung, ich muss das vorstellen.
Naja, Hotels, du hast, also es hat sich verändert in 10, 11 Jahren, wo ich dort war. Also wie, ist Ritz-Carlton ist nach wie vor Nummer 1. Du hast ein Marriott dort stehen, du hast ein Westin dort stehen, du hast in Zukunft ein Mandarin Oriental. Du hast, was ist noch, Interconti, nicht der Interconti, aber mir fällt jetzt der Name ein, wie das heißt. Also in der 5-Sterne-Kategorie, sage ich mal, ist Ritz noch immer Nummer 1. Kempten heißt das, gehört zu Interconti dazu. Aber es hat sich entwickelt, aber in der Zukunft, da kommt noch einiges dazu.
Also es wird mehr, ja?
Definitiv mehr. Okay. Also nur als Beispiel, also wie ich gekommen bin 2013, hat die, also es sind ja 3 Inseln. Du hast die Hauptinsel, ist Grand Cayman, dann hast Little Cayman und dann hast Cayman Brac. Little Cayman hat, glaube ich, 600 Einwohner oder so. Cayman Brac hat um die 1500 und dann Grand Cayman ist natürlich die Hauptinsel, wo es natürlich am touristischen ist und Finance natürlich ist ein riesen Standpunkt drin. Aber wie ich gekommen bin, waren, glaube ich, 47.000 Einwohner. Wie ich gegangen bin, waren es um die 80.
Oh, wow. In 10 Jahren. Das ist in 10 Jahren, das ist sehr schnell. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Jetzt mal mittendrin angefangen, gell? Wo kommst du eigentlich her? Also, wenn man hört es ein bisschen noch, zum Glück. Also.
Lavantal, Wolfsberg, Kärnten.
Sehr gut. Ja. Also, wir senden das zwar später, aber da nehmen wir das beides mal auf. Gratuliere zum Meistertitel oder gratuliere noch nicht. Meistertitel wissen wir jetzt noch nicht, aber da
ich werden wir ausgestrahlt. Ich hoffe.
Ja, ich auch. Ja. Die anderen Optionen gefallen mir überhaupt nicht. Dann hat Rapid zumindest ihren Einfluss mit dem Kübauer.
Kübauer ist beim WRC, Entschuldigung.
Ja, richtig, aber ja. Er ist trotzdem ein Rapidler.
Ja, okay, nein, sag das nicht. Ja. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Nein, du,
was?
Ich habe selber für den WRC gekickt, 10, 12 Jahre. Also ich hoffe, dass wir es machen. Natürlich, wir haben den Cup-Titel schon gewonnen. Also ja. International kick
wäre
schon.
Und vom Ergebnis her war es auch international.
Ja.
Und also jetzt von der Liga.
Das wäre jetzt natürlich noch die Draufgabe und das wäre natürlich Weltklasse. Aber ich war, bevor WRC, meine Frau ist eine Grazerin. Also Sturm Graz ist jetzt auch nicht gerade, geht bei mir so vorbei. Also ich wünsche jedem das Beste und...
Jeden das Beste. Auf das stoßen wir gleich an.
Jeden das Beste, aber WRC war natürlich die Nummer 1 Choice.
Natürlich, wenn man dafür gespielt hat. Aber 10, 12 Jahre, hey, geil.
Ja. Prost.
Prost, Gesundheit. Wir trinken Champagner von Drémont Marior. Das ist Rosé-Champagner aus 2018. Der Le Rosier. Wie schmeckt uns das?
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja. Sehr gutes Pairing auch für Jagdmuschel Carpaccio. Kaviar. Creme fraiche ein bisschen. Ja.
Ein bisschen. Ja. Puristisch.
Puristisch.
Und ein bisschen die Waldbeere das Hochhebende.
Ja.
Und schon haben wir eigentlich mal eine gescheite Speiseempfehlung auch dazu gekriegt.
In der Puristik liegt die Kraft.
Das ist wirklich so. Ja. Sind das die 3 Komponenten, die du gesagt hast? Creme fraiche, Jakobsmuschel, Kaviar.
Was
macht's alle draus?
Ab und zu brauchst du nicht mehr.
Ja. Nein, die brauchst oft nicht mehr, ja. Glaube ich. Also wahrscheinlich, du weißt es
viel besser. Die Kunst liegt in der Reduziertheit, das habe ich gelernt beim Chef.
Das ist oft wirklich die Kunst. Puristisch,
ja. Du kannst nichts verstecken.
Genau, dann hast du das mit dem Arbeitst und... Da muss es gut einsetzen.
Muss die Qualität passen, sonst hast du ein Problem.
Du hast 10 bis 12 Jahre Fußball gespielt. Wie alt warst du dann, wie du aufgehört hast?
Ich habe aufgehört, also wie ich lernen gegangen bin. Also
mit 15 wahrscheinlich
mit, so? Ja, Ende 15, Anfang 16.
Ja. Also
hab dann noch probiert, ein bisschen weiter kicken, aber ich bin noch die Rolle lernen gegangen.
Weg von daheim bewusst, weil du daheim auch Wirtshaus?
Wir haben daheim ein Wirtshaus gehabt, zu der Zeit aber nicht mehr dann. Also okay. Wir haben dann aufgehört, weil meine Großeltern dann nicht mehr im Spiel waren. Und ich muss ehrlich sagen, das haben meine Eltern entschieden. Ja. Sie haben gesagt, das war damals gerade so die Sturm- und Drangphase mit 15, wo sie gesagt haben, vielleicht ist es besser, dass wir ein bisschen weiter wegschicken.
Ja. Hast du das auch so gesehen?
Ich habe das damals nicht so gesehen, aber ich bin im Nachhinein extrem dankbar, dass das so passiert ist.
Ja.
Ich war der einzige Lehrling in einem 5-Sterne-Hotel in Seefeld in Tirol für 3 Jahre und das hat mir schon, ich habe es gehasst teilweise, aber es hat mich schon sehr weitergebracht.
Freut mich zu hören. Klingt ja gut. Dann warst du natürlich ein bisschen in Österreich auch, in Wien auch ein bisschen, aber unser Chefredakteur Michi hat mir schon durchs Ohr geflüstert, gesagt, die haben die einfach alle nicht verstanden.
Das hat der Michi gesagt.
Der Michi hat gesagt, du warst so gut, die haben es einfach nicht verstanden. Vor allem in Graz nicht.
Danke, Michi. Ja, Graz war schwierig.
In Graz haben sie auch nicht verstanden.
Graz ist ein schwieriges Pflaster sowieso für Fine Dining.
Ja, das haben wir schon mal gehört. Ich glaube, der Herr Filippo hat auch eine ähnliche Geschichte gehabt. Das haben sie in Graz auch nicht ganz so geschätzt.
Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist in Graz. Ich glaube, es ist schwierig. Also es ist mitunter eines der schwierigsten Pflaster. Aber ich meine, wenn man jetzt die Hauptstädte anschaut in Österreich von den Bundesländern, es ist ja, man, abgesehen von Wien, du hast noch Salzburg noch, aber dann eigentlich.
Die Dichte ist in Salzburg.
Es ist eher außerhalb.
Ja.
Schauen wir jetzt in die Südsteiermark, geht es viel mehr ab als wie in Graz selber.
Ja, das ist eigentlich was erschreckend. Liegt es am Tourismus? Man muss an Tourismus denken, oder ein bisschen?
Es muss definitiv, ja, Tourismus, klar, weil man, Graz ist eine super schöne Stadt. Ich meine, ich mag es extrem gern. Wie gesagt, meine Frau ist ja Grazerin, aber es ist halt, du hast nicht so viel Touristen, die jetzt über Nacht jetzt bleiben.
Ja.
Du hast mehr so die Tagesgeschichten, die fahren halt dann von dem, was in Wien sind, und die fahren einen Tag nach Graz habe ich.
Oder Messe,
und schauen
oder?
Sich das an, ja, oder Messen und so weiter und so fort. Aber ich will das gar nicht so auf die Touristen aus tun. Es ist einfach, ich meine, die Donau, für mich nach wie vor einer der besten Kirchen, was in Österreich hier unterwegs war, ja. Es ist schwierig.
Wer ist Didi Dorner?
Didi Dorner, ich meine, Didi Dorner kennst du noch.
Nein, kenn ich nicht.
Ja. Magnolia in Graz, mittlerweile hört aber jetzt, glaube ich, bald nochmal auf. Ja.
Okay.
Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber war damals eigentlich, also da war einer der einzigen 3-Sterne-Kandidaten in Österreich. Ja,
ja, habe ich nicht gewusst, vor meiner Zeit wahrscheinlich.
Ja, Didi Dorner, also von meiner Generation, den kennt man noch.
Ja.
Kocht nach wie vor sehr gut, ja. Aber es ist Graz, halt, ich habe das selber gesehen damals, und ich meine, das ist jetzt auch 14, 15 Jahre her. Es ist schwierig. Die Dichte ist extrem hoch. Es wird auch sehr gut gekocht in Graz. Also, verstehen Sie mich nicht falsch.
Ja? Verstehen Sie mich nicht falsch.
Aber, Entschuldigung, aber.
Die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen Sie auch nicht falsch.
Wenn es dann zu, ich weiß nicht, ist es die Hemmschwelle? Ich weiß nicht, ist es der Preis? Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach schwierig.
Aber du bist ja jetzt in Wien.
Ja.
Was steht an in Wien? Was bringt dich nach Wien?
Ist Mandarin Oriental.
Und das wird aufmachen in Wien, im ersten Bezirk, hast du gesagt?
Ersten Bezirk, ehemaliger Handelsgericht in Wien, Riemergasse 7.
Und dann, wenn es fertig ist?
Wenn es fertig ist, ja.
Genau.
Ja.
Du wirst der Küchendirektor, also die Verantwortung über die Küchenausrichtung sein.
Ja.
Gibt es da schon Ideen, was für Restaurants geplant sind?
Ja, es wird 2 Restaurants geben. Eins ist auf eher eine legere Brasserie angelegt. Also das ganze Küchenkonzept geht natürlich mehr auf Fisch- und Meeresfrüchte, ja, weil das einfach mein Background ist für die letzten 13, 14 Jahre. Und ich glaube, das ist ein bisschen was Neues in Wien einmal. Also es wird nicht die typische Schnitzel-Toffelspitz-Partie, überhaupt nicht.
Okay, ja. Das gibt es ja noch gar nicht.
Also, nein, das gibt es zu Genüge, glaube ich, ja. Also Mittag wird es eher auf eine Brasserie ausgerichtet sein. Also ganze Sätzungen, klassisch Oktopus-Sachen und so weiter und so fort. Seafood, Towers, Austern, Shrimp-Cocktail. Also eher klassisch angelegt. Und dann 5 Tage die Woche am Abend wird es ein Fein-Dining-Restaurant.
Mit Menü natürlich.
Mit Menü, aber nicht nur ein Menü, das ist mir wichtig zu sagen. Also es gibt mehrere zum
Auswählen. In mehrere, im Sinne von Größen, mehreren Gängen oder einfach in Produkten?
Es wird höchstwahrscheinlich 3 Menüs geben,
ja.
Und man kann das durchtauschen, wie man will.
Genau, weil ja. Ich glaube einfach, weil also ich bin der Meinung, oder bei Fischmenüs oder Meeresfrüchte-Menüs ist halt einfach der Qualitätsfaktor halt einfach immer so auftragend. Also, und das ist nicht so einfach, manche Qualität einfach so herzukriegen.
Nein, definitiv nicht. Und da muss ja, wie gesagt, ich war jetzt ewig weg.
Preislich, ja, das zu kalkulieren.
Preislich zu kalkulieren. Man muss ja schauen, man muss da sehr flexibel sein, was ich zum Beispiel, wenn man jetzt eine Setzung reinkriegt und das ist jetzt nicht die Qualität, was du haben willst, dann muss man das ändern. Ne? Aber mir ist wichtig, dass der Gast die Flexibilität hat, dass er sagt, und es wird auch ein vegetarisches Menü geben, definitiv. Und es wird jetzt nicht nur 100% Seafood, also du wirst da deine 1, 2, 3, 4 Fleischgerichte oben haben, dass man natürlich die Gäste auch bedienen, ja, aber man kann das relativ flexibel durchtauschen. Und es ist jetzt auch nicht so die 6, 8, 10, 12 Gang-Partie. Wenn du die haben willst, natürlich überhaupt kein Problem, aber man kann sich auch reinsetzen und sagen, ich esse 3 Gänge.
Super.
Und ich bin in 1,5 Stunden fertig und ich habe eine gute Flasche Wein und gehabt.
War das schon immer schon so oder glaubst du, dass das jetzt gerade ein bisschen so Zeit dafür ist?
Ich glaube, das ist abhängig davon, was man für ein Restaurant aufsperrt. Wenn ich jetzt selbstständig wäre und ich schaue mir jetzt einen Amador an und so weiter, schauen wir sich einen Amador an und schauen wir sich eine Steirer an, ja. Also es ist vom Angebot her komplett zwei Paar Schuhe. Ja. Mhm. Wenn ich mich dazu entscheide, ich mache ein Menü, überhaupt kein Problem. Ich glaube, es ist auch leichter definitiv für so einen wie ein Juan, der aber sagt, okay, ich habe schon 3 Sterne vorher gehabt und das sind meine Klassiker und die schreibe ich auf und fertig. Ich bin zwar Österreicher, aber bin wieder neu in Österreich. Ich glaube, da muss man ein bisschen flexibler sein und dann mal schauen, was man machen kann. Und dann schaut man, was passiert.
Absolut.
Ja, aber ich glaube, für ein Gast ist es einfach... Und ich will jetzt nicht die A-Menü Restaurants irgendwie runterreden, überhaupt nicht.
Nein, gar nicht. Du hast eine Ausbildung gesagt, ich weiß nicht. Im Amador sitzen wie viele Personen im Restaurant? 30? 25, 30?
25, 30, ja.
Im Steirek sitzen 100.
Genau, ja.
Wie das ist zur Erklärung, ja. Dieser Ausrichtung.
Es sind einfach zwei komplette unterschiedliche
Genau, Burschen. Das ist halt nur mal ein anderer Druck dahinter, auch noch Mittag und oben die ganze Zeit nämlich. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ich dort essen bin.
Nein, unglaublich für mich nach wie vor. Also, und super, dass er die 3 Sterne gekriegt hat und ich habe mich echt gefreut.
Genau, zu den Sternen ist das eigentlich auch ein Mitgrund, dass ich wieder nach Österreich zurückholen lassen, dass der Schlöger zurück ist oder wie siehst du das allgemein, dass der wieder nach Österreich ist?
Wien war er eh immer.
Erstens einmal, dass ganz Österreich wieder abgedeckt ist. Ich glaube, das war, das war schon Zeit, ja. Also das hat meiner Meinung nach viel zu lange gedauert, dass das wieder passiert. Ja. Vor allem, wenn man sich angeschaut hat im Vorhinein, wie dann nochmal Salzburg und Wien bewertet war, wer da eigentlich alles nicht mehr bewertet worden ist.
Also wenn ich mir anschaue.
Wenn ich von Opa rede und vom Eselböcks und so weiter und so fort, was einfach nicht fair war, meiner Meinung nach, aber natürlich war das finanzielle Geschichte, was auch immer, ja. Ist egal. Aber super, dass das wieder passiert ist. Für mich persönlich, ich meine, ich selber habe keine Sterne gehabt in Cayman. Ich habe für einen 3 Sterne gearbeitet, was nach wie vor ein sehr... große Prestigegeschichte ist in der Küche, meiner Meinung nach.
Ja. Absolut.
Aber ich komme da jetzt nicht her und sage, ich will da jetzt Wien aufmischen und ich will da jetzt ein, zwei, drei Sterne, was auch immer kochen. Ja. Wenn es kommt.
Ein bisschen Ehrgeiz hast du schon, glaube ich.
Natürlich, ja, wenn ich nicht ehrgeizig wäre, würde ich das nicht machen.
Ich glaube auch, sonst wärst du jetzt nicht da.
Aber ich will jetzt nicht der sein, was da herkommt und sage, wenn es kommt, super.
Alles gut, ja.
Und ich rede jetzt nicht nur von Michelin, ich rede auch von Gourmillon, Falstaff etc. etc. Also da müssen wir alle irgendwie drin lassen, vor allem in Gourmillon, wo immer ein sehr wichtiger Zugang, speziell in Österreich, ja. Schweiz und Deutschland, und den dürfen wir nicht außen vor lassen. Wenn es kommt, Weltklasse, wenn nicht, werde ich auch weitermachen.
Da bin ich mir sicher. Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch. Ja.
Deine Frau ist Grazerin?
Grazerin, ja.
Die war auch mit dem auf die Cayman?
Ja, die war eigentlich, also wir haben uns damals in Wien kennengelernt, also wir sind jetzt 17 Jahre beieinander, also... Der hat eigentlich alles mitgemacht. Was.
Ist die jetzt mit im Zukunftsprojekt, Mandarin Rental?
Nein, unsere Tochter ist jetzt 1,5, sie ist noch daheim. Ist ja nicht der Plan, dass sie ins Mandarin geht, aber hat auf die Caymans drüben selber im Großgewerbe gearbeitet, nicht im Ritz-Carlton, nicht in mein Restaurant, aber...
Das ist ja bei gar nicht so.
Hat drüben eine Geschäftsführung gemacht von einem Seafood-Restaurant, wo sie einen Steirer gehört hat. Also er war Steirer, sie war von Liverpool, das war lustig. Ja.
Sehr gut.
Also... Die Österreich-Connection war sehr groß in Cayman, oder ist nach wie vor sehr groß.
Ist nach wie vor groß. Wo kommt das her? Wo kommt das die österreichische Energie dahin her? Wird das einfach gut rekrutiert oder wird es in Österreich so gut verkauft?
Erst einmal, sie suchen sehr viel in Österreich. Also es ist ja teilweise immer ausgeschrieben in österreichische Zeitungen, wenn sie drüben Leute suchen. Aber es hat drüben, mir fällt jetzt der Nachname nicht ein, aber der Clement, das ist so der Godfather, nennen sie ihn, in Cayman, der hat drüben so mehr oder weniger in die, ich glaube, das war... Anfang 80er, Mitte 80er Jahr, das erste so internationale Restaurant aufgesperrt. Ja. Das hat damals die Wharf geheißen. Und der ist vom Cruise Ship runter gestiegen mit 3 Freunden und hat gesagt, jetzt machen wir das Restaurant. Und der hat immer nur Österreich eingestellt.
Okay, war das also Österreicher?
Er ist von Osttirol. Ja. Und ist nach wie vor drüben, hat aber jetzt kurz vor Covid hat das Lokal, glaube ich, verkauft. Aber hat, also nicht nur Österreicher, das stimmt nicht, aber ich sage immer als Serviceleiter, Barchef, Küchenchef.
Die Führungspositionen waren
immer Österreicher. Und da sind halt einige geblieben.
Geil.
Da gibt's sehr viele, die was Restaurants besitzen, eben was von Österreich sind.
Ah, witzig.
Ja, also ich muss jetzt liegen, ich weiß nicht mehr genau, aber 47.000 Leute auf der Insel, ich glaube, da waren 120 Österreicher.
Das ist nicht so wenig für das Pompal.
Und dann hast du halt immer, ich war mal ein Sous-Chef gehabt über Österreich, mein Patissier gehabt über Österreich, also ist... Cayman ist eine Insel, du bleibst nur für eine Saison oder du bleibst dein Leben lang. Das ist so.
Du bleibst nicht dein Leben lang?
Nein, du bleibst nur für Saison oder 6 Monate oder ein Jahr oder du bleibst extrem lang oder es gibt auch gewisse Leute, die
was ein Leben lang. Findest du schon ein bisschen?
Mir geht schon ab, ja. Es war schon eine coole Zeit. Ja. Aber man muss auch, das war eine Familienentscheidung, irgendwann einmal früher oder später. Die Eltern werden älter, bist du wieder froh, dass du daheim bist.
Ja, genießt du es dabei schon ein bisschen? Auch, also auch, dass du da bist, oder?
Ja.
Neben Lehrlingsausbildender machen und so?
Ja, gut, das sind halt wieder Sachen, was du halt da wieder machen musst. Ne? Es sind zwei Paar Schuhe. Es gibt Riesenvorteile auf die Caymans, es gibt Riesenvorteile in Österreich. Man muss einfach schauen, aber für mich war es der nächste Step und das war einfach wichtig, dass ich das mache.
Cool. Ja, schön, dass wir dich in Österreich haben. Also ich komme wahrscheinlich hier in Wien in dein Lokal. Leichter als wie auf die Cayman. Also vier Stunden brauche ich von Salzburg an, da kann ich mit dem Radl fast sogar fahren. Nein, nicht.
Ja, auf die Cayman brauchst du ein bisschen länger.
Das ist richtig. Ja. Das war so, wenn ich von daheim mit dem Bus aus wegfahre zum Bahnhof und mit dem Bahnhof mit dem Zug dann nach Wien fahren, wenn ich im Restaurant bin, dann sind es 4 Stunden.
Ja.
Also das ist ja fair.
Ja, du kannst von Salzburg nach London fliegen und dann runter und dann brauchst du halt 13 Stunden.
Ja, nein, ich komme lieber zu dir. Ja. Das passt super so. Wie siehst du die österreichische Gastronomie allgemein? Bist du, wenn du in den Jahren, während du auf die Cayman warst, warst du da regelmäßig jetzt in Österreich immer wieder oder auf Heimaturlaub oder war das eher?
Ich war immer, also wir haben drüben immer September, Oktober, das ist die Hurricane-Saison, okay. auf die Caymans, da haben wir immer zugesperrt gehabt.
Da was heißt Hurricane-Saison?
Naja, kann da passieren, dass ein Hurricane kommt. Also die fangen eigentlich schon Anfang Juli, glaube ich, fängt die an, bis 1. Dezember
geht es. Ist das Ende Februar in Tirol oder was? Und die Lawinensaison ist oder was?
Ja, so auf die Art, ja.
Aber nur, dass dort alle bleiben und hinfahren und dort verlässt jeder die Inseln?
Nein, nicht jeder. Ich meine, das Hotel hat natürlich offen. Ja, wir haben unser Restaurant, also wir haben von den 6 oder 7 Restaurants, was wir im Haus gehabt haben, haben wir 2 zugesperrt. Mhm. Komplett, weil du einfach die Auslastung nicht mehr hast in den 2 Monaten. Ja. Was sich aber auch, muss ich sagen, extrem verändert hat in den letzten paar Jahren. Also es war eigentlich übers Jahr gesehen immer eine sehr gute Auslastung, aber September, Oktober waren halt die 2 schwächsten Monate. Und du gehst im Prinzip 10 Monate durch. Du hast natürlich deine 2 Tage frei, natürlich, aber dann hast du halt, magst den ganzen Urlaub für die Leute, planst deinen September, Oktober.
Und da bist du auch
dran. Und da war ich eigentlich immer daheim.
Immer fürs Oktoberfest.
Ja, der Oktober. Ja, 2-3 Mal war ich auch dort.
Echt geil. Ja. Wo gehst du immer hin?
Das war Punkt Mist. Ich könnte jetzt, das sollte jetzt nicht sagen.
Besuch's mich mal.
Das letzte Mal, wo ich war, das war damals, da waren wir zuerst Oktoberfest. Und dann wollen wir Bayern zuschauen, wie es 6-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Und wieder Lewandowski 5 Titel geschafft.
Ja, das war eine andere Zeit, wie der Lewandowski gespielt hat.
Ja, das ist eine Zeit her. Ja,
München ist immer spannend, gastronomisch auch. Also abgesehen vom Oktoberfest natürlich total, aber.
Du, ich finde München momentan ist die Stadt gastronomisch in was ewig lang nicht so war. Ja. Ich war Küchenchef in der Tenne in Kitzbühel für 2 Saisonen. Und ich hatte zum Bayerischen Hof dazugehört. Mhm. Ja. Das war aber damals noch mit Steffen Metzger, was damals den 1. Stern gekocht hat. Und wie er dann gegangen ist, der ist dann als Küchenchef zum Heinz Winkler. Und dann war natürlich, wie der Metzger dann gegangen ist, ist dann der Jan Hartwig hin.
Ja.
Der, was dann dort 3 Sterne gekocht hat. Und dann, ich hab da eine Connection gehabt mit dem Sven Elberfeld, weil der Sven Elberfeld ist ja auch am Ritz-Carlton in Wolfsburg. War drüben für Cayman Cookout. Das ist unsere jährliche Gastkochveranstaltung
auf der Cayman. War das immer ein Tag oder ist es dann länger gegangen?
Eine Woche lang. Ja. Das war immer im Jänner, 2. Jännerwoche meistens. Und da war eigentlich, ich muss sagen, das Who is Who von definitiv einmal USA und dann eben auch teilweise.
Aber alle von der Hotelgruppe oder?
Nein, überhaupt nicht. Also
man hat das jetzt sein müssen.
Die ersten paar Jahre, die 3 fixen Leute waren immer Eric Rivera, ist ja klar. Anthony Bourdain.
Ja.
Bevor er sich leider Gottes weggetan hat, muss man so sagen. Und José Andrés. José Andrés, weiß nicht, ob er Name ist in Österreich, ist ein bisschen schwierig, aber José Andrés hat mittlerweile, glaube ich, 60 plus Restaurants in den USA. Ist eigentlich gebürtiger Spanier, aber ist drüben sehr angesehen, sagen wir es mal so.
Ja, wenn du 60 funktionierende Restaurants auch noch hast.
Ja, nicht nur das, er macht sehr viel gemeinnützig. Er macht die World Central Kitchen. Ja. Er ist überall, ist wurscht, ob jetzt irgendwo Erdbeben ist, irgendwo Tsunami, keine Ahnung, er ist der erste vor Ort und fängt viele Leute an zum Kochen. Ja.
Cool.
War nominiert für den Friedensnobelpreis vor 2 Jahren als Koch. Also,
cool. Schön.
Ja.
Wirklich schön.
Super Typ. Ja.
Okay. Und es sind ja alle 3 genannten große Persönlichkeiten. Anthony Bourdain war ja auch eine große Persönlichkeit. Vor allem seinen Zugang zur Kulinarik, dieser doch scheinbar einfache Zugang. Seine Videos sind legendär oder seine Reisen durch die Welt.
Ja, also er war... Wie soll man sagen, larger than life. Also wenn irgendwo reingegangen ist, war alles ruhig. Ja. Das war einfach. Aber er hat sich auch nicht geschissen, muss ich ehrlich sagen.
Ich würde gerade sagen, er hat
den der ist mit kurzer Hosen oben ohne bloßfußig irgendwo rein ins Lokal und hat sich hingesetzt. Und also, er war zum Schluss, du, wenn ich in Vietnam mit Obama irgendwo sitzen kann und dort davor essen, dann weißt du, wie weit du bist. Ja. Also das
was
ist,
für Akzeptanz du hast.
Ja, das ist unglaublich. Aber er war, sobald der Kochjacken gesehen hat, immer erst wieder runtergekommen und der hat sich mit dir unterhalten. Wir haben ein paar Bier miteinander getrunken, also ich werde es nie vergessen. Ja.
Cool.
War richtig cool. Und dass du den Zugang hast zu den Leuten, und das war nicht nur der, es war Daniel Hohn war dort, Daniel Ballou, einer der besten, oder talentiertesten, besten und freundlichsten Leute in dem Level, was ich kennengelernt habe, muss ich echt sagen. Ja. Ja. Dominik Rein, 3 Sterne in San Francisco, Sven Elberfeld war dort, also ich könnte jetzt unzählige aufzählen, aber da waren...
Wer hat die meisten geprägt? Einfach der Erik selber?
Er selber, ja. Es war so eine lange Zeit. Das, ja, muss ich echt sagen. Also, ich glaube, man nimmt von jedem ein bisschen was mit. Ja, es gibt Beispiele, wo du sagst, das willst du jetzt nicht machen. Ja, oder das will ich in Zukunft nicht machen. Aber ich finde das eher einfach. Und er gibt es selber zu. Er war am Anfang nicht der Person, weil er war am Anfang der typische französische Küchenchef und sagt, okay, nicht bei mir, vor mir noch. Ja, wo er einfach sagt, also mit den Leuten halt schreien und oldschool French und wie es halt war. Und da sind die Leute halt gegangen. Er ist sehr.
Gewachsen an dem.
Gewachsen, in sich gegangen und einfach, er hat gesehen, was wichtig ist. Ja. Und das sieht man auch mit den Leuten, was mit dem arbeiten. Also da gibt es die Top 2, 3 in der Küche, die sind nur seit 30 plus Jahren. Und die halten das nur so. Ja.
Ja.
Wenn jetzt jeden Tag,
und die halten,
wenn du jetzt für mich arbeitest, die gibt dir jeden Tag Gas, wir sind immer sagen, Thomas.
Weißt du was, ich reiß mir einen Arsch auf, was
ja,
ist mit dir?
Ich reiß jetzt ab. Ja. Ja. Und das ist, da habe ich viel gelernt, muss ich jetzt sagen. Ja. Am Teller und auch was.
Hast du dich auch so entwickelt quasi? Also bist du, kommst du eher noch so aus einer Schule, die doch, nennen wir das Altfranzösisch?
Naja, Altfranzösisch, man lernt, für die Lehrzeit war jetzt keine
Zuckerschlecken.
Lehrzeit ist kein Zuckerschlecken, ja. Wobei ich sagen muss, ich bin nie jetzt, sicher hat Situationen gegeben, wo du sagst, okay, das kannst du jetzt in Frage stellen, aber ich bin nie so schlecht behandelt, weil ich sage, ich höre jetzt auf. Ich war so gewöhnt von daheim, weil man einfach sieht, arbeiten muss man, ja.
Ja.
Aber da hat schon noch Sachen gegeben, was heute zu Tag nicht mehr machen kannst, dass ich von meinem Küchenchef noch das Auto waschen müssen am Sonntag. Also das geht heute natürlich nicht mehr. Aber das, ich muss ehrlich sagen, ich habe über das nicht nachgedacht, das war einfach so.
Das ist sicher. Ja.
Es war dann, ich bin dann nach Wien, war dann im Lycée lang, 5 Jahre.
Also du hast das quasi auch so ein bisschen übernommen oder auch anfangs in deiner Karriere?
Anfangs schon, aber da ist mir zu jung, da ist mir zu deppert. Entschuldigung, das muss ich so ausdrücken. Der erste Schritt, wo ich es dann anders gemacht habe, war dann, nachdem ich in China war. Weil in China ist einfach, ich habe in Kitzbühel ein bisschen gearbeitet, dann war ich in München ein bisschen dumm, aber es war der erste große Schritt dann weg von Österreich.
Wann, was war das für Zeit, wenn ich fragen darf?
So. War 2012.
2011, 2012, dann war es ja. Quasi 2 Jahre in China.
Ja, knapp 2 Jahre.
Ja, zu weiter bitte, schön.
Finde ich super schön. Und auch im Ritz-Carlton damals und hab unten halt ein westliches Restaurant, also eigentlich auch, es war ein Fine Dining oder Umwegszeichen, es waren halt 200 Sitzplätze, 200 plus, ja. aber sehr viel Leute in der Küche, also nochmal probiert, natürlich nicht auf dem Niveau, was ich dann in Cayman gemacht habe, aber sagen wir mal, wir haben es probiert, dorthin zu kommen. Aber unten war es halt so, also du hast, wenn irgendwas nicht gepasst hat, und das war halt, das Problem war, die sprachliche Barriere war extrem, weil ich habe kein Chinesisch geredet, dann hast du halt deinen Sous-Chef, der redet Englisch und der Chef der Party vielleicht und alles, was ich erzähle, müssen die übersetzen.
Und jede Brücken ist...
Ja, und das ist einfach schwierig. Und da passieren halt Fehler, ne? Und dann probierst du es halt irgendwie so in einem Führungsstil zu machen, wo du gewöhnt bist von daheim. Und das Schlimmste, was du in China machen kannst, ist, dass wenn du Leid Gas gibst für andere Leute. Weil der kommt einfach nicht arbeiten nächstes Tag.
Ja.
Das ist das typische Gesicht verlieren. Und ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, das ist ja bei uns auch so. Wenn ich jetzt zu dir hingehe und ich gebe vor 10 Leuten dir Stoff, ne, dann fühlst du dich auch nicht gut, ne? Wenn ich dir was zum Sagen habe und ich gehe mit dir irgendwo ins Büro rein oder ist egal, ins Kühlhaus, ist ja wurscht. Ne? Und ich sag's dir, dann ist es okay und das war unten okay. Ja. Aber vor die Leute, und ich habe das gemerkt, die ersten 2-3 Monate, wie ich dort Gas gegeben habe, dann waren auf einmal nur mehr die Hälfte in der Küche.
Weil ein Spiegel vorgeführt waren, also.
Ja.
So viel, weil ich so
und heisch, dann ja. Merkt man das irgendwann einmal. Und ich glaube, da muss jeder mal durchgehen, speziell wenn man noch ein paar Oldschool-Leute gelernt hat, weil das hat man einfach so mitgekriegt. Ja. Und dann glaubt man macht das einfach nach. Aber das geht mittlerweile einfach nicht mehr. Meine Küche ist Gastronomie ist kein Zuckerschlecken,
das andere.
Ja, man muss einfach
schreien oder unter 4 Augen kann man sich ganz andere Sachen sagen.
Genau, unter 4 Augen und auch, wenn es einmal eskaliert oder wenn einmal irgendwas passiert und das ist Serviceküche, ist nach wie vor ein Thema, brauchen wir nicht reden. Wobei, da habe ich auch viel in Amerika, speziell in Amerika gelernt, dass das einfach auch besser gehen kann.
Inwiefern? Warum geht es in Amerika besser?
Es hat nicht viel mit Amerika zu tun, aber ich glaube, das...
Oder was hast du gelernt, wie immer, dass es besser geht?
Wie das erste Mal im 11 Madison Park war, Daniel Hohn und damals noch Will Gudiara, da hat man gesehen, wie es funktionieren kann. Also da hat man gemerkt im Haus oder im Restaurant, wo man gesessen ist, dass eigentlich der Küchenchef und der Serviceleiter die 2 besten Freunde sind. Und das war extrem beeindruckend. Hm. Und da hat man einfach gesehen, und man sagt ja mittlerweile, es gibt immer das, sage ich, der dritte Stern, es ist Service, und ich glaube, das gehört da dazu, definitiv, ja. Wobei, wenn man sagt, der Michelin geht nur auf die Küche, aber wenn man ein französisches oder ein Restaurant hat, wo Service einen großen Einfluss hat, gehört das schon dazu.
Er sagt offiziell, dass der dazu gehört, wir wissen aber alle natürlich, dass der Service immens wichtig ist, also.
Und das war einfach, da habe ich das erste Mal gesehen, okay, da hast du halt Angang in der Küche gehabt, und dann ist sehr viel am Tisch gemacht worden und so weiter. Also, das war so ein Augenöffner, wo ich sage, okay, so geht's auch. Man muss ein bisschen am Boden bleiben, ja. Wurscht, ob man jetzt 2 Sterne hat, 3 Sterne kann, es ist egal. Man muss ein bisschen am Boden bleiben und man muss auch, es passiert ab und zu was, man muss auch dann fähig sein, sich zu entschuldigen nachher. Das habe ich auch gelernt in New York, im Leberne. Weil da ist egal, wer jetzt einen Auszucker kriegt, ob es der Sous-Chef ist, der Küchenchef, der was seit 30 Jahren dort ist, ja, der muss sich entschuldigen vor dem ganzen Team.
Ja, ist irgendwie auch.
Und das finde ich vollkommen okay. Und
ja, wenn es durchgefunden wird, dann ist es normal.
Ein Lehrling, ein Kommi oder ein Servicemitarbeiter oder was, das ist einfach so und dann ist das erledigt und fertig. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Konflikt gelöst wird im Raum, am gleichen Tag.
Und schnell, ja.
Und schnell. Es heißt dann immer so, noch ein Service ist vorbei. Ja, es ist noch ein Service vorbei, aber man nimmt halt dann wieder den Grant mit für den nächsten Tag.
Ja, und ins Bett fahren.
Und ins Bett. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es einfach gelöst wird. Wir haben alle immer Situationen, wo wir sagen, es geht ein bisschen aus dem Ruder, aber dann muss man hingehen und sagen, du, das tut mir leid, das war over the line oder was auch immer, und dann gehen wir Gas.
Also, meinst du, auf dem Niveau hast du auch vor allem auf dem Niveau gelernt, dass egal wie viele Sterne es ist oder wie hoch man ist, dass man trotzdem einfach den Respekt vor dem ganzen Team und das selbst Fehler eingestehen, ja, ganz normal ist.
Gerade deswegen, da geht's nicht um Sterne, oder ob das ein großes ist oder drei Sterne.
Wir haben jetzt gerade über Restaurants geredet, die sind halt einfach hochdekoriert.
Ja, ist vollkommen egal, meiner Meinung nach. Ja, ich das damals, meine Eltern ein großes gehabt haben, wie ich gelernt habe in einem 5-Sterne-Hotel, da waren wir weit weg von Sternen. Ja, das hat mit dem nichts zu tun. Wie du mit Leuten umgehst, das kommt immer zurück in deinem Leben. Ob ich jetzt ein 3-Sterne-Koch bin oder Küchenchef in einem Gasthaus, ist vollkommen egal. Leute arbeiten gerne an einem 3-Sterner, Leute arbeiten gerne an einem Gasthaus. Es
hat alles seinen Reiz.
Definitiv.
Ja. Ja. Aber ich meine nur, weil du gerade diese Sub-Adressen erwähnt hast, die Entwicklung ist so, dass du nirgends mehr, wo auf gar keinem Niveau mehr mit deinen Mitarbeitern umgehen kannst. Oder einfach offen miteinander.
Nein, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, das kannst du nicht mehr. Du hast nicht mehr die typische, okay, ich bin ein 3-Sterner und ich habe 30 Leute vor der Tür draußen stehen und wenn einer geht, kommt der nächste einer. Das geht nicht mehr.
Jetzt hast du dann noch ein Thema Karte machen. Also ich komme nochmal ganz zurück zu dem Thema, dass du gesagt hast, hey, du hast gelernt in Tirol, im 5-Sterne-Haus, da waren wir weit weg von einem Stern. Jetzt hat man in Österreich oder ich sage jetzt im deutschsprachigen Raum allgemein, wenn man die Zeit vergleicht von deiner Lehrzeit zu jetzt, mindestens doppelt so viele A-Sterne überall. Wahrscheinlich ist es europaweit so. Wie siehst du da die Entwicklung international? Weil die Esser werden ja nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass Sterne-Esser oder Leute, die gerne ins Fine Dining mal gehen, dass das jetzt doppelt so viel sind wie vor 20 Jahren. Siehst du eine gewisse Entwicklung?
Naja, das ist schwierig zu beantworten. Ich meine, gehen wir jetzt zurück vor Michelin, ja. Da war es halt Gomilio. Gomilio war damals, ich meine, da hat es auch einen riesen Change gegeben, ja, weil damals war du warst der Haubenbetrieb, du hast auch Hauben gehabt, das war, hey, der hat ja. Eine Hauben, ja, da müssen wir hin. Das war so eine Special Occasion
Geschichte. Das ist auch schon eine lange Geschichte gewesen. Ja. Also vor mir schnell schon. Das A haben, genau. Okay, A haben, genau. Ja.
Ich würde nicht sagen, dass mehr Talent da ist, aber dass es einfach mehr in die Richtung geht. Das ist halt so ein Mainstream, wo ich sage, okay, es geht mehr in die Michelin-Richtung, speziell seitdem der Michelin für ganz Österreich wieder da ist. Ob es mehr Leute gibt, die was in die Restaurants. Wenn einer gut kocht, ob der zum Michelin-Stern hat oder nicht, geht trotzdem hin.
Nein, das geht ja nicht. Ja. Aber wir sind in die Bubble. Du weißt ja, wo es hingeht zum Essen, prinzipiell. Du informierst dich ja. Aber der normale Kunde, der normale Essensgeher oder Gast, der schaut dann nach Sternen prinzipiell oder schaut und macht sich ein bisschen einen Überblick oder sowas, wo er hingeht. Und wenn er dann jetzt in Österreich oder egal wo, wenn in Österreich jetzt da 50 Ansterne erwischt, ja, der wird im Jahr nicht zu 50 Ansterne gehen. Auf keinen Fall.
Na, das ist nicht.
Und das werden nicht mehr. Ich meine, die Esser werden nicht mehr. Du hast mir gerade erzählt, das finde ich gerade so spannend, dass ihr Restaurants geführt habt mit 200 Plätzen, dort mit 120 zum Mittag. Natürlich, der Herr Amador mit 3 Sterne, mit 25 Plätzen, das auch passt, weil das einfach halt 3 Sterne sind und er immer vorhin den Preis aufrufen kann. Aber es kann nicht jeder, es muss ja wirtschaftlich sein, meine ich. Und mit 120 Kuverts am Abend arbeitest du ja prinzipiell schon mal wirtschaftlicher. Könnte man denken. Kommt auf die Ausgaben.
Ja, das ist klar, aber ich glaube, das ist eine Grundsatzentscheidung, wenn ich heute ein Restaurant aussperren würde, das ist wurscht, weil es ist in Graz, in Wien oder sonst irgendwo, ja. Okay, was ist meine Ausrichtung, ja? Will ich einen Stern haben, dann muss ich es auch finanziell so planen, dass ich sage, ich komme zurecht. Und warum nicht ein Lokal haben in Österreich mit 90 Sitzplätzen, was einen Stern hat?
Na, absolut. Ja?
Also das,
wenn man 3 Sterne mit 100.
Genau. Und natürlich ist es eine finanzielle Investition, brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, gerade weil die Sterne wieder zurück sind in Österreich, glaube ich, dass wir viel mehr Essen kriegen. Okay. Jetzt wieder. Wie vorher, weil einfach auch Leute, das Umzugsgebiet, Kroatien, Slowenien und so weiter, es gibt genug. Nicht nur Österreich, aber es ob ich vorhin, sondern auch aufgekommen zum Essen. Und ich glaube, es war ein Riesenstatement von Michelin, dass eben so viel 2 Sterne, 1 Sterne dazukommen soll in Österreich. Das ist wichtig. International gesehen sowieso, aber auch für die Österreicher, sag, hey, gut, da war jetzt ein großes um die Ecke, hat jetzt auf einmal 1 Stern. Das soll nicht abschreckend sein. Und ich glaube, das muss aussehen von den Köpfen von den Leuten in Österreich, dass der jetzt auf einmal 1 Stern hat oder 3 Hauben oder was auch immer, dass es nennt.
Und du siehst es mit deiner internationalen Erfahrung eher so, dass du es die Leute, die internationalen Gäste mehr anzieht.
Definitiv.
Passt, weil die Österreicher so eher so sagen, ah, jetzt hat er 1 Stern, da gehen wir nicht mehr hin. Und ich weiß nicht, wie viel Segen das im ländlichen Bereich ist.
Das muss weg.
Genau.
Das muss einfach weg. Ich würde gerne mal mehr fragen, ich würde das keinen spezifischen hernehmen und sage, okay, du warst halt irgendwo, ist wurscht, ob jetzt in Burgenland warst du in Vorarlberg und du hast auf einmal 2 Sterne gekriegt. Sage ich, wie ist jetzt? Hast du jetzt mehr los oder hast du weniger los? Wie viel von deinen Einheimischen sind nicht mehr gekommen? Aber ich glaube, du, wenn ich ein Stammlokal habe und ich weiß, der kocht gut und der kriegt auf einmal 2 Sterne nächsten Tag, dann gehe ich hin und gratuliere ihm und sage, lad den Küchenchef ein für Essen. Ja. Und sage, super, dass du es gemacht hast. Und nicht sagen, okay, jetzt gehe ich nicht mehr hin, weil der 2 Sterne, weil der wird jetzt teurer und so weiter und so fort. Das ist immer in den Köpfen drin von den Leuten, aber das stimmt ja nicht. Das ist einfach, ich weiß jetzt nicht, ob sich der Steirer verändert hat, preislich, nachdem es einen 3. Stern gekriegt hat, ich glaube es nicht. Aber das muss man einfach anerkennen. Und für so ein kleines Land für Österreich, das ist einfach extrem geil, was wir da haben, gastronomisch. Und wie wir auch nach wie vor international anerkannt werden. Und auf das muss man stolz sein. Und das muss man fördern und nicht daheim bleiben und sagen, okay, der hat jetzt 1 Stern, da gehe ich nicht mehr hin.
Aber wie kriegt man das am besten aus den Köpfen aus über die Leute?
Ich glaube, das ändert sich eh. Es kommt die nächste Generation. Ich glaube, das ist einfach teilweise, ich will jetzt meine Eltern noch nicht in den Gang hinsehen, aber meine Eltern waren auch so, ah, da ist jetzt, okay, da kostet Schnitzel das, da kostet Schnitzel das. Sag ich, hey, es hat sich verändert, ja. Ich habe das letzte Mal großes gehabt vor 30 Jahren. Ich gehe jetzt selber einkaufen, ja. Mittlerweile kostet ein Stück Fleisch so viel, ein Koch kostet so viel, ein Koch. Müsst ihr das verlangen, ja.
Der will auch sein Geld haben, genau so.
Man geht hin für die Experience, man geht hin, weil man daheim selber nicht kochen will, das ist egal, ne. Aber man muss das einfach, speziell uns in der Gastronomie, man muss das unterstützen. Und ob der jetzt 1 Stern hat oder ist einfach das beste Schnitzel im 21. Bezirk, wo ich jetzt wohne, super.
Ja. Was ist das beste Schnitzel im 21.?
Ich wohne jetzt erst seit kurzem dort, also ich war jetzt ein paar, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das will ich jetzt noch nicht offiziell machen.
Was ist dein Lieblingslokal in Wien? Seit du da bist, was gefällt dir am besten? Wo, oder welche Lokalläden? Du brauchst nicht auf einen sein, Nagel. Sollen wir mal einen Schluck Rot antrinken?
Gehen wir, ja.
Sehen wir. Jetzt holen wir mal den Champagner raus, oder?
Ja.
Gesundheit.
Ich muss dir ehrlich sagen, es ist zu früh zum Sagen, weil ich war jetzt, seitdem ich da bin, nicht so viel unterwegs.
Also aber wo warst du, was er taugt hat?
Also ich war einige Male im Steirereck, war immer cool und immer sehr geil.
Seitdem du da bist?
2 Mal im Steirereck, seitdem ich da bin.
Ja. Sehr gute Quoten, das passt, ey.
Ich finde da die Meierei extrem cool, ja, zum voll. Sitzen. Ja.
Ich liebe es ja mittags dort.
Wenn nicht zum,
Also ich liebe es mittags im Steinereck, oben im Restaurant. Mittags, à la carte.
Ich war einmal Mittag, einmal am Abend, 2 Paar Schuhe. Ich war einmal da schon eine Zeit her, aber Weltklasse, dass der das in Wien macht. Also muss ich echt sagen, eines der besten Essen, was ich je gehabt habe in meinem Leben.
Cool. Grüße gehen raus, falls ihr mir zuhört.
Grüße gehen raus, ja. Zum Juan. Gasthausmäßig kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Habe ich keine Zeit gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Ich melde mich nichts mal früher. Ja. Aber du hast ja Tochter damals, gell?
Und ja, so. Das ist, was ist das Problem? Gott sei Dank ist meine Tochter auf der Welt, ja. Aber es ist so momentan Montag bis Freitag in Wien und dann am Wochenende bin ich noch in Graz, weil die sind gerade noch in Graz.
Ah, okay, aber der Plan ist, also soll jetzt, ich nach Wien kommen?
Ja, jetzt, die nächsten 2-3 Wochen soll es soweit sein.
Ja. Oh Gott, dann würde ich mich noch
nicht. Ich habe die Wohnung gekriegt vor einer Woche. Also, ich bin gerade noch vom Einrichten.
Ja. Gratuliere, willkommen in Wien.
Ja, danke, danke.
aufregend. Und dann findet man Zeit zum Essen.
Ja.
Irgendwann mal.
Ich koche viel selber daheim. Ja. Muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt so ein Zeitl von Wien weg, also ich will jetzt halt irgendwo sagen, wo ich früher immer war und es gibt, das ist einfach nicht mehr auf dem Level, was jetzt sein soll.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, also wenn ich allein unterwegs bin, bin ich da relativ flashier, also ich bin froh, dass ich irgendwo gut schnitzel und ein kleines Bier trinke. Und nicht.
Ist oft, gar nicht so einfach, wie es anmutet.
So ist es.
Wo ist immer super Schnitzel und Bier? Ah, Anzengruber.
Anzengruber, weißer Rauch von Kehrer.
Ah,
okay. Sehr gut Schnitzel.
Ja. Sehr gut. Da ich war jetzt im Haasbeisel, kennst du das? Haasbeisel, im 5. in Margaretenstraße.
Nein.
Das war geil. Das war was, so, die haben wirklich ein richtiges Wirtshaus, aber richtig
gut. Ich war in einem Wirtshaus mit einem Cousin von mir, das heißt nicht Vapiano, sondern Apiano. Ich kann jetzt nicht sagen, wo es ist, aber es ist irgendwo im 1. Das war sehr gut.
Sehr gut. Ja. Nice. Ich glaube, das Schöne, das kann Wien schon, das, wie du sagst, ist einfach herzuspülen, weil es ist gar nicht so einfach. Wie ist es international? War das gegeben so, dass man einfach überall so quasi einfach gut essen gehen kann, wo du warst?
Definitiv, also auf die Caymans. Also ich muss sagen, für so eine kleine Insel, das Angebot war sehr gut. jetzt vom Fine Dining her nicht so. Also da waren wir bei weitem die Nummer eins, definitiv. Dann hast du natürlich deine Hotel-Restaurants gehabt, die was halt international mitgespielt haben, aber da hast halt der Club-Sandwich und das, aber jetzt irgendwas, was dazugekommen ist. Was natürlich Eric Rivière sein Name und dahinter steht, muss natürlich Qualität liefern, braucht man nicht reden.
Ja.
Aber es hat 3-4 sehr gute Sushi-Restaurants gegeben, aber es war die meisten Lokale waren sehr amerikanisiert. Also wenn du sagst, du gehst zum Italiener, dann hast du halt die typischen Italo-American-Gerichte oben. Also jetzt, keine Ahnung, die Pasta mit der Creme-Sauce, mit Parmesan drin und so weiter und so fort, was du jetzt in Italien nicht kriegen würdest.
Also freust du dich, dass du jetzt wieder in Europa angekommen bist und italienisch...
Es hat drüben schon sehr, sehr coole Geschichten gegeben, aber natürlich, also ist Level, also overall ist Level ist natürlich in Wien, auch nicht vergleichen mit Cayman.
Ja. Cool. Das ist klar. Ja, dann können wir gleich mal, ich schenke dir was Italienisches ein.
Okay.
Ich habe mit Barolo, wenn wir schon dabei sind. Ja, passt übrigens super zu einer Bolognese. Italienischen Bolognese.
Tintenfisch Bolognese, oder?
Ja, das ist dein Ansatz, ja, wahrscheinlich. Ich hätte es genommen an den Wildschwein, die Wildschwein Bolognese.
Aldo Somme, New York, Rotwein, Seafood. Definitiv, Riesenthema.
Nein, das geht sicher jetzt. Machst du das dann auch? Die Fischbolognese.
Das überlasse ich mir eine Sommelier, aber.
Nein, machst du das Gericht auch, meine
ich? Den Fischbolognese, ich würde sicher mal auf der Karte sein.
Geil, super. Team steht schon.
Grob. Einige. Also, mein Stellvertreter, Executive Sous-Chef ist an Bord, Philipp Wippel, war vorher Küchenchef im Rosewood.
Mhm.
Sehr guter Typ, Christian Grübler, Chef Patissier, war zum Schluss Chef Patissier im Steyrreich.
Mhm.
Sommelier Chris Oswald, Grazer,
ja.
War im Lauf kein Graz.
Und auf den Caymans.
Und auf den Caymans, ja. Den habe ich mitgeholt.
Ja.
Und es kommen auch einige von drüben noch.
Cool.
Also 7, 8 Leute kommen von den Caymans um.
Oh, das wäre dann auch weh dann.
Das, ja, aber das war...
War der Chris bei dir, oder was?
Hat der
bei dir
Chris gearbeitet? War bei mir, ja.
Ja, geil. Ja. Ja, der war dann ratzfatz weg. Cool. Wenn er mitgehört, Chris, willkommen zurück.
Das war so eine 3-Jahres-Geschichte. Also, ich habe mir mal angeredet, gesagt, ja, willkommen. Dann ist, glaube ich, ein Freundin dazwischen gekommen. Dann war wieder mal Funkstille und dann war mit der Freundin, glaube ich, wieder aus und dann hat er gesagt, passt, jetzt komme ich. Und dann ist das reingekredet.
Wir haben im Laufgehen noch Kontakt gehabt, dann war das Laufgehen zu Ende. Und,
super Typ.
Sehr cool. Also, Chris, wir trinken gerade Chrisante Alessandria.
Der Sohn von der Friseurin von meiner Schwiegereltern. So sollen wir zusammenkommen.
Österreich ist ein Dorf. Österreich ist ein Dorf.
Das hab ich sagen müssen. Jetzt, ich will jetzt nichts abreden von seinem Talent. Super Typ.
Ja. Warum? Also du hast ihn nur eingestellt, weil er
aber das
weil
war, die Horschheit von den Schwiegereltern. So ist die Geschichte.
Die Mama die Horschheit von den Schwiegereltern, so, oder?
So ist die Geschichte aufgekommen.
Wie?
Also, wie aufgekommen? Naja, meine Schwiegereltern gehen immer zum gleichen Friseur und dann gesagt, mein Bruder arbeitet im Glasgewerbe und ich war damals nicht im Lauf gehen. Also einmal da mal hin, sag ich, du, der ist echt gut.
Ja? Ja?
Und dann sind wir halt ins Rennen gekommen und dann war er 3 Jahre später, wo er auf die Camps.
Wirklich? Also ja. Du hast ihn abgeworben? Per se?
Naja, das Laufgehen, wissen wir ja alle, was mit Laufgehen passiert ist. Also das war dann, also abgeworben habe ich nicht, aber ich habe dann...
Er hat auch gesucht.
Er hat gesucht, ja.
Und das richtige
aber Moment. Aber er hat da definitiv das Talent für sein Alter, muss ich echt sagen. Das
ja, voll geil halt. Ja. Zu. Und ist auch mal nett, wenn du rauskommst. Das machst du dann nicht mehr. Nicht nett,
das ist auch wichtig, ja. Und ich finde das jetzt auch cool, dass er hinterkommt, aber ich glaube, der kann definitiv ein Statement setzen in Österreich, mit dem, was er drauf hat.
Ja. Geil, freue mich.
Und der weiß auch, der kennt die Philosophie, was die Weinbegleitung ist, vom Eric Rivière, Aldo Somme etc. etc. Also ich glaube, das wird cool.
Geil.
Und da gehen wir eigentlich freie Hand, also da rede ich ihm nichts ein. Außer es muss einmal sein, aber das kann nicht.
Wenn da irgendwas einfällt.
Ja, genau.
Wenn da irgendwas richtig gut schmeckt. Ja. Erst. Probier das jetzt einmal. Das ist gut, das mag ich.
Nein, aber ich freue mich schon. Der kommt jetzt Mitte Juni, ab Mitte Juni ist er an Bord.
Cool. Ist er schon wieder da?
Nein, er hat, glaube ich, drüben jetzt schon aufgehört, aber er ist noch ein bisschen unterwegs und dann kommt.
Also er ist Mitte Juni an Bord. Wann heißt das dann für die Eröffnung? Also sie wird heuer noch passieren.
Das definitiv.
Das definitiv. Na schau. Wie schmeckt dir der Wein?
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja. Hast recht, passt zu einer Bolognese.
Oder?
Ja.
Aber ohne, dass du es umbringst.
Ja. Kommt auf die Bolognese drauf an.
Ja, also eine richtig gute Bolognese kann man auch umbringen. Mit einem falschen Wein.
Ja, man kann eine
Bolognese, kann man nicht mehr retten.
Ja, man kann eine Bolognese 3 Tage einkochen oder halt nur eine kurze Bolognese machen. Also, das ist immer, kommt drauf an, aber der passt zu einer klassischen Bolognese definitiv.
Okay. Ist er nur der Ortswein? Ist er nur der Maurer, ne?
Ja.
Hast du noch eine Frage, Thomas?
Ich? Ja. Zu dir?
Ja. Oder wolltest du irgendwas erzählen? Liegt dir was am Herzen?
Was willst du noch wissen von mir? Außer, dass ich WRC-Fan bin.
Ja, was du in China gemacht hast, ja, WRC haben wir schon geredet, Fußball haben wir geredet, Restaurants, tust du nichts essen gerade, kann ich nichts fragen über Wien.
In das China habe ich...
Du musst ja wieder Zeit finden. Und China würde ich gerne ein paar kulinarische Fragen haben, weil China ist ja groß. Jetzt sagst du in Österreich, du bist in China gewesen. Unsere deutschen Zuhörer, wenn es bitte China.
China, ja genau. Also ich war im Ritz-Carlton Sanya.
Okay.
Das war auf der Insel Hainan, also der südlichste Spitz von China. Mhm. Super geile Gegend, also weißer Sandstrand. Das ist so das Malibu Beach von China. Also das war unglaublich, wie ich das erste Mal gesehen habe. Auch 5 Sterne an, also da war von Ritz über St. Regis, über später Mandarin, MGM und so weiter und so fort. Ein Freund von mir war dort unten, der war Küchenchef in dem Lokal, wo ich dann Küchenchef bin. Der ist dann aufgestiegen zum Executive Sous-Chef, Steirer, Stefan Leitner, ist jetzt momentan F&B-Manager im Mandarin Luzern.
Okay.
Und der hat mich abgeholt. Und so habe ich damals Freundin, jetzt mittlerweile Frau, eingebockt und gesagt, ja, schauen wir es uns an. Da waren wir 27 Jahre alt.
Geil.
Und eigentlich komplett blauäugig eingegangen in die Geschichte. Natürlich war sprachlich die größte Herausforderung, wobei ich immer da leichter getan bin in der Küche, weil die Küche hast du immer Verständnis untereinander, da zeigst du halt ein bisschen was. Und
redest du wieder mit Hand und Fiers?
Hand und Fiers, genau. Meine Frau hat sich da ein bisschen schwerer getan, also die war dann draußen vor den Leuten. Und
die Gäste haben auch kein Englisch geredet quasi?
Nein, also das Englisch-Level war sehr, sehr gering.
Nicht vorhanden, wirklich.
Aber sie hat es dann relativ gut gemacht, also sie hat dann so, anstatt dass sie, lernst Chinesisch in 3 Monaten, das wird nicht funktionieren, anstatt dass sie das probiert hat, hat sie halt in die anderen Leute Englisch gelernt.
Geil.
Die Mitarbeiter.
Und die haben es gut angenommen.
Und die haben das echt gut angenommen, ja. Es war eine coole Zeit, ich habe extrem viel gelernt vom Management-Style her, es war die Kocherei super, ja. Natürlich haben wir ein chinesisches Restaurant dabei gehabt, wenn du oben reingehst und du siehst, wie der aufgeteilt ist. Also es gibt einen Küchenchef, der was drüber steht, also ein Executive-Chef, aber dann gibt's einen eigenen Pasta-Chef, also den Nudelchef in China, der was eigentlich nicht zum Küchenchef reportiert, sondern es ist ein eigener Herr und dann gibt's einen Barbecue-Typen und dann gibt's die Leute, was man wagt, so wie stehen für 8 Stunden, wo man denkt, halt, was der da kommt, so Gasflammen raus. Also wenn's jetzt senkt, jetzt, wie ich das sag, also.
Eine sehr große Gasflamme.
Ich hab das einmal probiert.
Ich hab noch eine
Stunde aufgegeben.
Als Gast muss ich da Lob aussprechen, dass du mal realisiert hast, die haben keine Ahnung, was du gerade mit deinen Händen vorteilst.
Ja.
So groß.
Also ich sage jetzt mal Durchmesser, eine Gasflamme von 50 cm.
Ja, super. Ja. Was hat er einmal gemacht?
Ich hab's einmal probiert, ich bin einmal so, und da war ich echt noch im Soft, ne? Wo ich sage, also da war ich noch selber an der Line und hab gekocht, und aber da habe ich noch 2 Stunden aufgegeben. Weil da kommst du einfach nicht nach.
Ja. Die Hitze hat die
so. Also ich habe einen unglaublichen Respekt von der chinesischen Küche. Es wird ab und zu so ein bisschen Dreck hingezogen, ja, da wird einfach nur alles sagen. Aber wenn das richtig gemacht ist und frisch gemacht ist, ist das eine der schwierigsten Küchen, was da überhaupt. Vor allem, du hast dann 9 unterschiedliche Küchen, du hast halt die Szechuan, du hast das und das ist unglaublich, was die machen.
Ich finde es auch super spannend, vor allem, wie du sagst, ich komme aus einem ländlichen Bereich, Salzburg ist ländlich, muss man sagen, weil es eine Stadt ist. Vor allem, was internationale Küche wahrscheinlich angeht. Und was du kommst dann raus und weißt, was auch Schätze und Fleischjobs sui und sowas, aber wenn du mal rausgehst, dann siehst du mal, was deine für Kulinarik geht auch.
Ja, und wenn du siehst, was für Detail, was da einige teilweise, also wie die mit dem Messer umgehen. Das ist, bei uns geht es in der Küche rein, jeder hat seine 25 verschiedene Messer, da gibt es auch einen großen Hackbeil und die machen alles mit dem. Es ist wurscht, ob es jetzt Frühlingszwiebel dünn schneiden oder ist Händel oder ist egal. Die haben ein Talent teilweise, wo man denkt, das hätte ich gern.
Ja, die müssen es machen, oft. Die können lernen, sie noch nichts kennen. So, man mit dem Messer, das ist leichter. Genau. Na, du hast das eine Messer, mach was draus.
Ja. Und den Respekt, was die haben vor den Küchenchefs und Gängern, das ist unglaublich. Du hast so einmal im Monat, nimmst die Leute irgendwie, also gehst fort mit den Leuten, unter Anführungszeichen, die nimmst die Küche mit und die warten immer, also jetzt ein Beispiel, die warten immer, bis sich der Küchenchef niedersitzt und dann wird noch Raum aufgesessen. Also ist ja wurscht, die wissen ja nicht, wo er hinsitzt. Ne? Ja. Ich sage, ich setze mich jetzt auf den Kopf, ist egal, dann ist der Sous-Chef neben dir, dann ist der Chef der Party, und dann geht's bis zum Kleinsten, also ist immer so.
Das ist so, wie so, wenn die einfach gemischt hinsetzen.
Wenn ich eine Stunde in der Ecke stehe und mit noch irgendwann diskutiere und du 3 kleine Bier trinke, warten die, da setzt sich keiner am Tisch nieder, bis du ihn hinsetzt. Das sind Sachen, die habe ich, ist unglaublich, wenn du siehst. Du hast immer gewisse Loyalität in der Küche, speziell in der Küche, finde ich, Großgewerbe ist da sehr groß. Aber was ich in China gesehen habe, war nicht vergleichbar mit wurscht, wo ich war. Ja, ob jetzt Cayman oder USA oder dann zurück in Österreich. Also das ist, man hat immer so ein bisschen so eine Bruderschaft in der Küche, glaube ich. Ja, ich glaube, das gehört dazu.
Ja, ich glaube, das ist viel mehr wie im Service auch.
Ja,
weiß ich nicht. Weil du stehst ja in der Küche quasi wirklich nebeneinander. Schulter an Schulter oft. Und das hast du im Service jetzt nicht unbedingt so. Schulter an Schulter. Du gewinnst schon, also das sind schon Schlachten auch zum Führen da draußen.
Nein, definitiv. Und du siehst einmal, ist einer schlecht drauf, dann haust du die Firma ein und so weiter und so fort. Also ich würde das jetzt halt als Regel hernehmen, es wird jetzt nicht überall so sein, aber in Kenia, was ich gesehen habe, war unglaublich. Sagen wir uns ehrlich, ab und zu stehst du halt drin oder früher war es halt so. Mittlerweile darfst du es eh nicht mehr machen, aber früher war es, du stehst 17, 18, 19, 20 Stunden, wochenlang, wenn ich zurückdenke auf Kitzbühel, da haben wir drei Monate durchgehackt. Vom Lehrling bis zum, da hast du aber dann so eine Kameradschaft, dass der Lehrling, obwohl er am freischicken willst, der kommt arbeiten.
Weil er gar nicht gäbe, weil ich auch
nein, der will nicht gehen, ne? Der will nicht der Erste sein, was frei ist. Ich weiß, es gibt Gesetze und ich weiß,
was waren das für Jahre, wo du in Kitzbühel warst?
10, 11.
Da habe ich mein Lehr gerade angefangen.
10, 11 und das war
auch so ungefähr. Jänner 2011 habe ich mein Lehr angefangen, weil ich war dann nämlich 17 bis 20.
Okay.
In Kitzbühel,
okay.
Weil die Dammschieß. Die okay. Haben so eine Sonnenbühl gemacht.
Ja, ja.
Hast du nicht frei gehabt? Hast du nicht frei gehabt? Hast du nicht aufgefangen?
War eine geile Zeit, aber das war, die Wintersaison war schon zach.
Die war schon zart, das ja. Waren andere Zeiten, glaube ich. Also.
Nein, das war, aber wie gesagt, da.
Ist jetzt auch nicht so ein Achievement, wo man sagen muss, boah, wie geil, ich habe jetzt drei Monate nicht keinen Tag frei gehabt. Das schweißt zusammen. Ist das schon gut so, dass es auch ein bisschen was ändert hat?
Ja, definitiv. Ich meine, heute mit deiner Familie magst du es nicht mehr, kannst du es gar nicht mehr machen.
Ja, und ich glaube, der Faktor, der das, jetzt ist, ja. Wie kann ich es verbinden, dass ich eine Familie habe und trotzdem in der Gastronomie bleibe?
Genau.
Und aber das ist ja okay, das ist ja sehr fair, ist und finde ich sehr gut, den Ansatz, weil... Du hast ja immer und dauernd alle mit 30 dann spätestens alle verloren. Also keiner mehr über 30 in der Küche arbeitet, außer in Positionen, wie du sie hast, natürlich, in sehr gehobenen Positionen, aber das ist ja eine ziehende Sache. Wie können wir schaffen, dass Leute mehr länger in der Gastro bleiben oder mehr in der Branche
bleiben? Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Umdenken da ist, dass du sagst, du kannst die 7 Tage nicht mehr und so weiter und so fort.
Das sind wir eh weit entfernt, Entschuldigung. Keine,
ja. Es gibt nach wie vor Ausnahmen. Also wir haben drüben auf die Caymans, ich meine, es war immer geregelt, du hast halt deine 2 Tage frei, die Sonntag, Montag waren zu, im Winter geht's durch. Da haben wir 7 Tage offen gehabt, da ist gegangen von 1. Dezember bis 15. Jänner. War durch. Hat jeder gewusst. Ist jeder okay damit? Ja, fertig. Du musst die Leute finden und du musst erkennen, wer es will und wer es nicht will.
Ja, und du musst es kommunizieren.
Das ist wichtig.
Und die wissen es
dann. Es ist heutzutage für mich schwierig, wenn ich jetzt, ist ja wurscht, du gehst in ein Lehrlingsthema rein oder du gehst da ein paar Kelche rein, wo du sagst, okay, du kannst den 12-Stunden-Plus-Tag nicht mehr machen, beziehungsweise du brauchst den 2 Tage und du brauchst jetzt Monat, einmal das Wochenende frei und so weiter und so fort. Ist ja okay. Man, wir müssen uns alle in die Regeln halten, kein Problem. Wenn ihr einen Lehrling drin habt, der was wirklich motiviert ist und der will einfach nicht, ist okay, ich bin ja noch und ich würde es gerne lernen, weil morgen ist ja wurscht, putzt den Wolfsbarsch zu und du machst den Salzkuss und ich würde es gerne sägen, dann muss auch die Freiheit da sein und sag, ja, komm rein und schau es dann. Ja. Weil ich war so drauf in meiner Lehrzeit.
Ja.
Ich meine, ich habe Saison gelernt, ich habe Saison, du mir auch zweimal einen Fall gehabt als Lehrling.
Du, keine Saison.
Und das war okay, im Nachhinein. Sicher, das hast du aufgeregt in der Zeit.
Aber bei mir war es ein bisschen anders in der Lehrzeit, muss ich schon sagen. Es war immer so, das Thema, wo du sagst, wenn du arbeiten willst, dann mach ich es gerne, ich habe immer gewusst, dann viel los ist und man braucht mich. War ich gern da und dann habe ich auch gern vorher reingekackelt.
Ja.
Aber andererseits habe ich immer im Hinterkopf gehabt, dass jede Stunde irgendwie mit Mittel geschrieben worden ist. Und dass du irgendwie einen Zeitausgleich auch hast. Arbeit hat sich ausgezahlt.
Es muss fair sein.
Genau, es muss sich auszahlen. Und wenn du sagst, du lernst dein Wissen an, wenn ich dein Auto putzen muss, dann ist es, dann lerne ich nichts dazu. Und dann nicht gut. Den Tag zurückkriege. Wenn du sagst, wir sind einmal, wenn ich schon weiß, wir sind zwei Mann weniger im Service und wir haben jetzt da Priss, dann wird es gleich mit 300 Plätze drinnen und 300 Plätze draußen. Das war eine andere Verantwortung, weil wir dann einfach gewusst haben, wo die reindeln, haben wir halt selbst koordinieren müssen. Also fangst du das Lehrling an, dass du halt organisierst, was der, wo waren seine warmen Teller, wie viel haben wir für heute, was ist alles vorbereitet.
Ja.
Aber das war geil, das habe ich gern gemacht, weil ich wusste, wenn ich nicht da bin, ist es nur schlimmer. Genau, und wir wüssten deine Kollegen nicht im Stich lassen, aber es hat sich halt ausgezahlt.
So ist es.
Und das ist wichtig, weil nur in Lehrling Autoput zu schicken, ja, eh geil.
Gut, das war jetzt ein extrem Beispiel, aber das na, war, ich habe es gemacht.
Genau.
Mir war damals nicht eingefallen, dass ich jetzt irgendwann anrufe, sage ich, du musst das Auto von meinem Chef putzen.
Ich habe so
einen Respekt gehabt von dem Typen und der hat mir echt viel beigebracht, dass ich gesagt habe, ich mache das einfach.
Ja.
Ist mir wurscht.
Aber soll
jetzt und der hätte jetzt, glaube ich, auch nicht durchgedreht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber ich habe es halt einfach gemacht.
Ja.
Ohne ihn war ich jetzt nicht dort, wo ich jetzt war, muss ich ehrlich sagen. Es hat
das
immer
Hand und Fuß. Das war jetzt persönlich, es war eine andere Zeit einfach.
Ja. Und, nein, es war eine andere
ich
Zeit,
ich wollte nur diesen Gegenpart spielen zu dem Ganzen.
Ja,
ja alles, ich verstehe das voll, aber es muss irgendwie, wie du sagst,
es muss fair sein. Definitiv. Das war es aber mir. Du hast halt dann im Winter hast halt kackelt wie ein Geisteskranker.
Ja? Ja, sicher.
Und dann hast du halt statt eine, dann war Zwischensaison und dann hat er dich halt 3 Wochen früher heimgeschickt. Und hat gesagt, du, jetzt passt da.
Ja, weiß ich, wirst du Zeit ausgleich.
Ja. Und oder gesagt, jetzt bleibst du mal daheim oder was auch immer. Ne? Also das ist schon okay.
Arbeit muss fair sein, Kulinarik muss fair sein und ich freue mich jetzt schon auf das Jakobsmuschel-Carpaccio mit Kaviar und Creme Fraiche. Wo man dann.
Aber du musst die Flaschen Champagner mitnehmen.
Da, ich hoffe, du wirst wahrscheinlich welche haben. Oder der Ausfall hat welche einkauft.
Nein, wenn ich das mache, dann musst du es mitnehmen.
Ach so, ja, wir können das auch so machen. Ja, ich nehme fix eine Flasche Champagner mit, Rosé. Ja, gerne. Oder zwei.
Aber ich werde auch mein Sommelier sagen, das auch nicht.
Ja, oder wir machen es so einfach und du machst das und ich bringe eine Flasche Champagner mit. Wir müssen in die Wohnung auch einweihen.
Ja, die war zum Einweihen, ja.
Du hast recht. Ja. Bevor die nachgezogen sind. Bevor die nachgezogen sind. Das geht, oder? So eine Aufteilung.
Ja, jetzt hätten wir noch, jetzt war noch, jetzt ist noch alles clean, bevor die Kleine kommt, weißt du?
Ja, genau, jetzt ist alles clean.
Jetzt kann der Kühlschrank noch voller Bier und Wein sein, dann ändert sich alles.
Es fällt nicht auf, genau. Und natürlich mit Jakob suschen.
Ja, das, also, ja.
War gut, wenn man sein Kühlner.
Ja.
Oder was sagst
du? Ja, war nicht so schlecht.
Ich glaube, die Mischung war so. Ah, Kühlschrank reicht für uns zwar.
Ja.
Und Wein und
ich werde gesagt, ich will einen zweiten dazu kaufen für den Balkon draußen. Also,
ja, sicher. Das, du weißt schon, wie es riecht. Danke dir vielmals für das sehr kurzweilige und erfreuliche Gespräch. Aber bevor wir aufhören, weil du über Bier geredet hast, Bier für den Kühlschrank, unser Partner Stiegelgut Wildshut hat uns nämlich wieder ein tolles Bier mitgebracht. Wir haben es eh mitgenommen, aber uns so eins zur Verfügung gestellt. Die Bio-Pellage. Hast du die schon mal probiert?
Nein.
Stiegelbier kennst du, oder?
Großer Fan vom Stiegelbier, muss ich sagen.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Das Salzburger Bier, ein Privatbrauerei. Und die haben sich das Stiegelgut Wildshut noch dazu geleistet. Das ist an der Grenze Oberösterreich-Salzburg auf.
Okay.
Und brauen dort Biervariationen, wie es ihnen gerade passt. Und uralt eingesessene, kultivierte Bierstile. Ziehen selber den Hopfen und haben wir eigene Rindsviecher und Schweindel dort. Also ist kulinarisch ja ziemlich spannend, dass Stefan Siegel kocht dort. Okay. Waren da letztens essen, das war wirklich sehr gut. Und einfach wirklich machen wir alles selber draus. Wenn wirklich da ein Disneyland für Biertrinker oder Kulinarik verliebte, wirklich sehr cool, wenn wir den Stoff haben. Und das ist die Bio-Perlage. Die Bio-Perlage ist Bier mit Champagnerhefen versetzt und Flaschen vergoren.
Okay.
Wildshut Bio-Perlage. So ein bisschen dem Bier einfach das abzunehmen oder das einfach ein bisschen in den Aperitifweg einzubauen und für den Sommer. Sicher. Ideal. Oder allgemein. Gesundheit.
Prost. Prost. Dankeschön.
Das ist so das Hopfige natürlich. Das Fruchtige. Aber echt erfrischend.
Sehr gut.
Macht ja nicht so satt. Mir schmeckt das sehr, sehr gut und ich kann mir das auch sehr gut zum Jakobsmuschel-Carpaccio vorstellen.
Ich würde gerade sagen, es ist ein
Bier. Bevor es fertig ist. Wir trinken das vorher noch.
Ich mag normal, ich bin kein großer Fan, dass man Bier aus einem Weinglas trinkt, aber das geht.
Das muss fast eine, oder?
Ja. Also das war ein Shot für in einem Bierglas. Sehr gut. Wie viel Prozent hat das?
Ich schau gerade. 8.
Okay.
Also du bist schon bei 8 Grad, natürlich.
Also eine halbe trinkst du nicht von dem.
Eine halbe müssen wir nicht davon trinken, ne? Trinken wir lieber eine halbe Rosé-Champagner. aber du, sollen wir Barolo mal mit Tintenfischbrot und das probieren?
Machen wir, ja.
Geil.
Sobald wir offen haben, lade ich dich ein auf das.
Ja, passt.
Dann machen wir noch einen kleinen Live-Podcast.
Ja, passt. Ja,
dann kochen wir die Bolognese zusammen und du nimmst die Flasche mit.
Ja, passt. Ja,
Bolognese und Barolo, das klingt
sehr
gut.
Das klingt eigentlich nochmal sehr geil und real.
Ja.
Das machen wir. Ausgemacht. Machen wir. Ja. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr zugehört habt. Danke, lieber Thomas. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mit dir heute zu quatschen.
Danke für
die Einladung. Geile Einblicke, die man sonst so überhaupt nicht kriegt. Schön, dass du wieder in Wien bist. Schön für Österreich.
Danke.
Speziell für Wien. Ich bedanke mich nochmal beim Lifestyle Hotel So Vienna für den tollen Platz. Bei unserem Schaumweinkontor Partner für den tollen Champagner und für Stiegelgut Wildshut für die Bierperlage. Jetzt habe ich mich so oft bedankt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Danke, Maxi.
Danke
dir. Ich bedanke mich bei dir. Ja.
Danke. Danke, Thomas, und bis bald, bleibt's dran und wir hören uns. Bussi, Baba.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.